Ja, hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung, in der wir die Fallstudie nochmal besprechen, beziehungsweise die Lösung uns anschauen von der Fallstudie. Ich hatte schon in der Übung gesagt, wir finden es wirklich gut, dass so viele von euch mitgemacht haben. 36 Studierende haben insgesamt mitgemacht und 10 Gruppen hatten sich dann angemeldet. Von 9 Gruppen hatten wir die Lösungen bekommen und wir haben ja in der Übung die Lösungen schon diskutiert. Und da war die Diskussion schon ganz gut und ich glaube, wenn jetzt Herr Klingenberg noch da ist, ein bisschen Kontra geben kann oder Praxisinput geben, challenged, sagt er, ja, dann wird es, glaube ich, nochmal spannender. Und vielleicht noch kurz als Info vom Studienbüro, der Klausurtermin ist jetzt auf den 7. März gelegt worden, Uhrzeiten stehen noch nicht ganz fest, aber sobald das alles fix ist, setze ich das nochmal in Moodle, aber dass ihr schon mal ein bisschen planen könnt, 7. März wird der Tag sein. Zumindest aktueller Stand. Gut, jetzt zu dem Modul der Fallstudie. Ich mache ganz kurz ein bisschen Wiederholung zu den theoretischen Grundlagen beziehungsweise zu den Teilen aus der Vorlesung, wo wir gedacht haben, das kann man vielleicht ganz gut anwenden in der Fallstudie, weil das ist ja auch eins der Ziele gewesen, einfach mal zu schauen, kann ich die lösen, diese Fallstudie, mit dem Wissen, was wir jetzt in der Vorlesung behandelt haben. Und da würde ich gerne mal zeigen, was wir so gedacht haben, könnte ganz gut passen. Und dann könnt ihr mal abgleichen, was ihr auch wirklich dann verwendet habt bei der Lösung. Dann stellen wir heute zwei Lösungen vor, einmal von Gruppe 1 und Gruppe 9. Eigentlich war es geplant, dass wir ja nur eine Studentengruppe vorstellen. Und ihr wisst ja, das basiert auf diesem Voting-Mechanismus, den wir gestern ja abgeschlossen haben. Und André hatte mir vorher noch gesagt, hier Thomas, was machen wir eigentlich, wenn zwei Gruppen die gleiche Anzahl von Votes bekommen? Und ich sage, es wird schon nicht passieren. Aber es ist halt passiert und deswegen freue ich mich, dass wir halt diese zwei Gruppen hier vorstellen lassen können. Und die Idee ist, dass wir die Lösungen vorstellen, kurz darüber diskutieren, jeweils und dann am Ende, nachdem Herr Klingenberg nochmal die Musterlösung in Anführungszeichen vorgestellt hat, nochmal eine bisschen längere Diskussion einplanen. Also für die Studentengruppen sind wieder so 10 bis 15 Minuten eingeplant pro Gruppe und Herr Klingenberg kann es dann beliebig ausdehnen und wir hatten so mal knapp 30 Minuten geplant, sodass noch genug Zeit für die Diskussion bleiben sollte. Nochmal kurz zum Verorten. Wir sind mittlerweile hier bei dem, bei der letzten Phase eigentlich der Präsentation der Ergebnisse. Die Bewertung und auch die Bonuspunkte für die Klausur machen wir bis zum 4.2. Also am 4.2. gibt es eine Meldung in Moodle, welche Gruppe wie viele Bonuspunkte erreicht hat. Und das wird auch wieder so sein, dass es halt diese Matrikelnummern gibt und eben diese Bonuspunkte. Am 4.2. schicken wir das raus und hier sind eben die, sagen wir mal, Inhalte aus der Vorlesung, wo wir gedacht haben, das kann man gut verwenden. Das hat fast jede Gruppe verwendet, nämlich diese Idee von Integrationsgrad und Methode. Deswegen gehe ich da eigentlich gar nicht mehr wirklich drauf ein. Sondern was wir auch gedacht haben, was man gut verwenden kann, ist eben dieses ganze Konzept SOA, insbesondere weil halt die Lufthansa in Teilen das Konzept auch verwendet, wie ihr auch in den Vorlesungen gehört habt. Und da hätte man auch so ein paar Insights nehmen können für eine Integration oder vielleicht auch, wenn man sich dann als Integrationsmethode für ein Best of Breed oder entschieden hätte, hätte man das auch über SOA begründen können, insbesondere wenn man sich anschaut, wie halt Services aufgebaut sein können, also dass sie nicht nur neu entwickelt sein müssen, sondern eben auch aus Fragmenten bestehender Anwendungen bestehen können. Das wäre eine Idee gewesen. Dann viele von euch haben bei der Entscheidung, ob zentral oder dezentral entschieden wird, in der neuen Organisationseinheit nach dem Zusammengehen der beiden Airlines eben auch sich so ein bisschen auf diese Folie gestützt und sich halt eben Vor- und Nachteile von zentraler, dezentraler Entscheidung angeguckt. Was wenige gemacht haben, was wahrscheinlich auch ganz interessant gewesen wäre, wäre halt anhand von diesen aus der Literatur abgeleiteten Einflussfaktoren auf dieses Entscheidungssystem und die Ideen, die wir halt in der Vorlesung dazu diskutiert hatten, sagen wir mal, ein Stück weit mehr zu begründen, welche der Organisationsformen Sie jetzt gewählt hätten oder gewählt haben. Dann, wo wir auch gedacht haben, das hätte man anwenden können, das hat auch kaum jemand gemacht, das war halt für diese Outsourcing-Frage, weil ja relativ spezifisch schon angegeben wurde, okay, was macht das Team, das dieses Outsourcing macht, dass man das, sagen wir mal, ein bisschen stärker begründet, vielleicht durch so eine Zuhilfenahme von zum Beispiel der Transaktionskostentheorie. Wir hatten ja auch noch die Principal-Agent-Theorie kennengelernt und da wäre es vielleicht ganz interessant gewesen, mal zu schauen, wie zum Beispiel die Spezifität der Aufgabe ist, um die es jetzt geht, die jetzt vielleicht ausgelagert werden soll. Da ging es ja um diese Webseite und dass man anhand zum Beispiel dieses Graphen halt hätte gut argumentieren können, wie man das macht. Ja. Und ich habe mich jetzt bewusst knapp gehalten, weil ich bin jetzt die ganze Vorlesung danach, also nach der Abgabe der Lösung nochmal durchgegangen, habe geguckt, okay, was haben viele von euch verwendet, was haben wenige verwendet, das waren jetzt so die Sachen, die wenige verwendet haben, aber generell fanden wir halt, dass die Lösungsvorschläge wirklich durch die Bank wirklich sehr gut waren und deswegen hält sich dieser Teil, was ich mir noch mehr gewünscht hätte, relativ im Rahmen. Und ich gebe jetzt einfach weiter an die Studierenden. Ich würde sagen, wir fangen an mit Gruppe 1 und dann Gruppe 9 und danach kommt Herr Klingenberg und dazwischen, wie gesagt, immer ein paar kurze Diskussionen, falls es noch Fragen gibt. Ja.
Okay, dann hallo von Gruppe 1. Wir sind heute leider nur drei. Ich werde kurz erzählen, was wir vorhaben. Und zwar werden wir erstmal vorstellen, was für zentrale Annahmen wir getroffen haben, um diese Fallstudie zu bearbeiten. Anschließend dann unser Lösungsvorschlag, der dann der Struktur folgt, wie die Aufgaben auch gestellt wurden. Und abschließend wird es dann eine Zusammenfassung geben. Ja, welche zentralen Annahmen haben wir getroffen? Also wir gehen davon aus, dass die Swiss dauerhaft in den Lufthansa-Konzern integriert werden soll, also nicht später wieder ausgegliedert und verkauft. Das hat folgende Effekte. Man kann große Synergieeffekte durch diesen Zusammenschluss erreichen. Und wir gehen davon aus, dass die Lufthansa-Systeme eine hohe technische Qualität haben. Das erleichtert uns bei... Also, wir wollten da jetzt nicht in den Konflikt geraten, da abzuwägen. Ja, also es erleichtert uns dann einige Überlegungen im Sinne von Best of Breed und Integration von den einzelnen Prozessen. Ja, ich gebe dann...
Ja, vielen Dank. Erstmal zur generellen Vorgehensweise bei den einzelnen Punkten, die wir jetzt haben. Wir haben uns überlegt, dass ja eigentlich die erste Idee immer die betriebswirtschaftliche Sicht ist, die Geschäftsprozesssicht. Und was man sich auf der Sicht überlegt, sollte danach ausschlaggebend sein, dass man es versucht, mit der IT bestmöglich umzusetzen. Und deswegen haben wir dieses Vorgehen in so einem Baum quasi gewählt. Als erstes haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze auf Geschäftsprozessebene realisieren und danach die Überlegung dann, wie das Ganze technisch dann aussehen kann. Konkret, geschäftsprozessmäßig kann ich das Ganze vollständig integrieren, ich kann es teilweise integrieren oder ich kann eine Koexistenz laufen lassen. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel vollständig integriere, kann ich sagen, technisch gesehen kann ich eine Absorption durchführen, alles auf einem System laufen lassen. Ich könnte aber auch theoretisch versuchen, obwohl ich es betriebswirtschaftlich vollständig integriere, technisch gesehen zwei Systeme parallel laufen zu lassen. Ja, dann haben wir es ein bisschen abgewägt, erstmal auf der ersten Ebene. Also wenn ich im Bereich der Angebotsplanung, des Revenue Managements bin, und da eine vollständige betriebswirtschaftliche Integration durchführe, habe ich natürlich große Synergien, was die Weiterentwicklung angeht. Wir hatten da ja ein paar Sachen vorgestellt bekommen, was da eigentlich an Ideen alles dahinter steckt, wie sowas optimalerweise berechnet werden kann und so weiter. Und diese Weiterentwicklung wäre dann halt gemeinsam, könnte gemeinsam fortgeführt werden. Ja, ich habe einen geringeren Personalbedarf, ergibt sich glaube ich auch unmittelbar. Und ich kann dann in so einem Fall wirklich eine flottenübergreifende Gewinnoptimierung machen. Ich kann mir wirklich, habe alle Daten zur Verfügung, ich kann auf Grundlage aller Daten da alles berechnen. Alternative wäre eine teilweise Integration. Das ist so ein bisschen abwägen. Teilweise habe ich natürlich auch Synergieeffekte. Ich kann auch eine flottenübergreifende Optimierung machen bei der Sache. Aber ich kann das halt nicht in dem Maß machen, wie ich es bei einer vollständigen Integration hätte. Ein Vorteil vielleicht von einer teilweisen Integration ist, wenn ich das beides ein bisschen parallel laufen lasse, dass ich so einen internen Wettbewerb generieren kann. Ja, die dritte Alternative, die Koexistenz, hat den Vorteil, ich habe erstmal keine Integrationskosten, ich habe keine Schulungskosten fürs Personal, aber ich habe halt auch den Status quo, das heißt, ich habe auch keine Vorteile. Deswegen haben wir uns auf der Ebene für eine vollständige Integration entschieden. Und dann auf der technischen Ebene haben wir uns halt diese Grundannahme getroffen, dass die Lufthansa-Systeme technisch gesehen sehr gut sind, aus dem Grund auch eine Absorption oder vielmehr eine Integration des bestehenden Swiss-Systems da rein einfach sein sollte. Und das ganze Know-how, was von der Lufthansa schon in der Prognose drinsteckt, auch schon implementiert ist, entsprechend dann auch für die Swiss verwendet werden kann. Ja, die niedrigeren Betriebskosten ergeben sich dann auch daraus, wenn ich ein System laufen lasse. Wenn ich in jedem Fall jetzt das alte System erhalten wollte, hätte ich halt wahnsinnige Anpassungen an diesen gemeinsamen Prozess gehabt und so weiter. Das würde sich nicht lohnen. Und deswegen kamen wir dann in der Summe auf diese gewählte Alternative. Möchte ich zum nächsten Punkt weitergehen. Corporate Sales. Haben wir auch wieder diesen mehrstufigen Aufbau. Wenn wir eine vollständige Integration auf betriebswirtschaftlicher Sicht machen würden, hieße das ja, wir hätten die Vertriebler zusammengeschmissen und wir hätten einen Vertriebler, der würde zum Kunden fahren und der würde jetzt sowohl Swiss als auch Lufthansa dann beim Kunden vertreiben. Das hätte in dem Sinne den Vorteil, dass wir ein sehr, sehr großes Angebot machen könnten dem Kunden, aber es hätte den Nachteil, dass diese bestehenden Beziehungen, die zwischen den Vertrieblern und dem Kunden schon bestehen, natürlich zerbrechen, weil bislang sind zwei unterschiedliche Personen dahin gefahren. Das heißt, mindestens einer fährt jetzt nicht mehr dahin. Demgegenüber die teilweise Integration könnte man sich vorstellen, dass es weiterhin einen Vertriebler von der Lufthansa gibt, weiterhin einen Vertriebler von der Swiss gibt, aber die irgendwie voneinander wissen und sich nicht so direkt da Konkurrenz machen und auch so ein bisschen gemeinsam dann agieren an der Stelle. Das hätte dann den Vorteil, dass wir diese Kundenbeziehung erhalten könnten an der Stelle. Und als dritte Möglichkeit eine Koexistenz, wir können das Ganze einfach weiterlaufen lassen. Die wissen genauso viel wie bisher voneinander, hätten wir halt irgendwie eine gewisse Konkurrenz geschaffen an der Stelle, aber wir hätten halt überhaupt keine Vorteile. Deswegen haben wir uns an der Stelle für diese teilweise Integration entschieden. Jetzt können wir uns natürlich technisch überlegen, die können beide mit dem gleichen System arbeiten. Das wäre dann die Absorption oder wir könnten die bisherigen Systeme erhalten. An dem Punkt haben wir uns jetzt auch überlegt, da das ja so ein technisch ausgereiftes System ist, bestimmt mit Mehrbandantenfähigkeit und so weiter, ist es wahrscheinlich nicht allzu schwer, da die bestehenden Systeme von der Lufthansa weiterzunutzen für die Swiss-Mitarbeiter. Da hatten wir beim letzten Mal auch, kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, so ein bisschen die Diskussion hier in der Gruppe erzeugt gehabt, inwiefern das jetzt irgendwo dann doch ein Best of Breed wird, wenn diese Geschäftsprozesse gleich von der Swiss irgendwie bestehen bleiben, ist inwiefern es momentan Sachen gibt in dem Swiss-System, die mit dem Lufthansa-System nicht abgebildet werden können und man die dann in dem Lufthansa-System nachbilden müsste. Das war so beim letzten Mal ein bisschen ein Diskussionspunkt gewesen. Ja, kann sein, muss man eventuell machen. Gehe ich vielleicht gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, unsere gewählte Alternative ergibt sich daraus auch unmittelbar. Möchte ich zum nächsten Punkt kommen, das Loyalty-Management für Privatkunden, also eigentlich Miles & More. Das war ja eigentlich von der Aufgabenstellung her schon recht stark eingeschränkt. Es hieß ja eigentlich, dass eine vollständige Integration gewünscht ist. Hat Vorteile, was die Synergien, was die Weiterentwicklung angeht. Das Ganze ist ein viel, viel besseres Angebot für den Kunden, wenn ich da einfach noch eine weitere Gesellschaft mit dabei habe, bevor ich da zwei Systeme parallel laufen lasse. Und da diese technische Infrastruktur ja sowieso schon mit vielen Partnern und so weiter vorangetrieben wird, kann man da diese bestehenden Schnittstellen, die Miles & More Programm einfach bietet, nutzen und versuchen, das damit einzubinden. Und habe dann quasi diese niedrigeren Betriebskosten, wie wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Systeme dafür laufen lasse, die ich dann auch noch irgendwie aneinander anbinden müsste und so weiter. Ja, wir haben so ein bisschen so eine Tendenz zur Absorption. Kommen wir dann quasi zu diesem Ergebnis. Den nächsten Punkt, oder den letzten Punkt von den Geschäftsprozessen, Passenger Service System, Reservierung, Ticketing, Check-in, möchte ich vorwegnehmen. Wir gehen gleich nochmal auf das Frontend separat ein. Also das ist jetzt wirklich so, was im Hintergrund passiert. Auch wieder betriebswirtschaftliche Sicht zuerst und dann die technische Sicht. Betriebswirtschaftlich gesehen Wenn ich das vollständig integriere, dann habe ich auch wieder diese Synergien, was die Weiterentwicklung und so weiter angeht. Ich habe einen geringeren Personalbedarf und wir hatten ja als eine zentrale Aufgabenstellung diese Seamless Experience. Und wenn das eigentlich sowieso ein Prozess ist, dann ist diese Seamless Experience von unserer Annahme her deutlich leichter umzusetzen. Wenn ich das Ganze jetzt teilweise integrieren wollte, dann könnte ich auch noch diese Seamless Experience schaffen, hätte allerdings vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten, wenn ich solche Umbuchungen und so weiter durchführen wollte. Und was eigentlich sofort ausschaltet, ist diese Koexistenz, weil das ja dann quasi den Status quo und das Ganze. Also man kann das dann vielleicht auch schon wieder schaffen, aber dann wäre es ja eher diese teilweise Integration. Ja, technische Sicht dazu. Haben wir jetzt dann quasi auch die Absorption und die Erhaltung als beiden Möglichkeiten. Da sind wir davon ausgegangen, wenn wir uns diese Daten, die momentan darum laufen, wo diese Pseudo-CSV-Dateien und so weiter da gezeigt wurden auf dem schwarzen Screen, da stand ja eigentlich immer, dass das ein Lufthansa-System ist mit dabei. Das heißt, in dem Sinne könnte man das wahrscheinlich auch weiter nutzen, um da Swiss-Sachen parallel laufen zu lassen. Das heißt, da hatten wir quasi die Annahme, dass die Migration auch möglich ist auf das Lufthansa-System. Und dann wären halt auch die Umbuchungen, wenn das sowieso auf demselben System läuft, relativ problemlos möglich. Und ich denke, hier liegen ja auch recht hohe Betriebskosten. Das hätte man dann an der Stelle auch irgendwie niedriger. Ja, die Alternative wäre natürlich, dass ich auch hier eine Beibehaltung machen kann und dann müsste ich halt entsprechend Schnittstellen schaffen, um das Ganze überhaupt umzusetzen. Und deswegen haben wir auch wieder unter dieser Grundannahme der langfristigen Integration uns da für diese gewählte Alternative entschieden. Ganz kurz noch, das ist jetzt quasi eben auch schon angesprochen worden. Wie könnte diese Umstellungsphase laufen? Also das höchste Ziel muss ja sein, dass der laufende Betrieb nicht gefährdet wird. Das ist ja eigentlich die Grundannahme schlechthin. Und dann könnte man diese bestehende serviceorientierte Architektur natürlich verwenden, auch insbesondere mit dieser Middleware, ja, um diese Umstellung da entsprechend gut laufen zu lassen. Das heißt, auch eben schon kurz angesprochen, es kann ja sein, dass wir irgendwo im Verlauf der Projekte sehen, okay, da ist irgendein Swiss-System, das ist einfach überlegen, das wollen wir weiter behalten oder das brauchen wir auch zwingend. Dann könnte diese Integration aussehen, dass das Swiss-System über die Middleware entsprechend angebunden wird an das bestehende System. Wie das dann im Detail aussieht, müssen dann irgendwelche Projektteams klären. Ja, so viel zu der Seite und dann möchte ich an den Sebastian weitergeben.
Ja, ich glaube, wir sind schon ein bisschen knapp mit der Zeit, deswegen beeile ich mich ein bisschen. Bei der Frontend-Seite haben wir uns überlegt, dass grundsätzlich die beiden Marken bestehen bleiben sollen von der Aufgabenstellung. Deswegen wird sowohl die Website von der Lufthansa als auch von der Swiss erhalten. Mit der einzigen Anpassung, dass eben die Swiss-Seite an die Middleware der Lufthansa angepasst wird. Auf Seiten von dem Self-Service, also was die Kunden vor Ort im Flughafen erleben, macht es Sinn, eine Software zu verwenden, wo dann, je nachdem, welcher Kunde gerade an dieses Terminal herantritt, eben eine verschiedene Maske zu sehen ist, wo dann eben die Marken eventuell ausgetauscht werden, aber grundsätzlich hinten dran der Prozess ja genau der gleiche ist und ja, da eben entsprechend ein gemeinsames Frontend genutzt werden kann. Das sorgt natürlich auch dafür, dass eventuell Kosten am Flughafen reduziert werden können, wenn eben weniger Self-Service-Terminals bereitgestellt werden müssen. Für die Agenten macht es auch Sinn, eine Oberfläche zu verwenden. Klar, wir haben dann wieder ein paar Schulungskosten, aber dafür können wir eventuell Personal sparen, sowohl in den Callcentern als auch vielleicht am Flughafen. Außerdem könnte man da dann dynamisch Schalter zuweisen, wenn da entsprechend auch eine Kooperation vom Auftreten der Mitarbeiter vorhanden ist. Für die organisatorische Struktur haben wir uns überlegt, dass gerade während des Integrationsprozesses es sehr wichtig ist, einen Ansprechpartner zu haben, der sowohl die Swiss-Systeme kennt, aber auch schon im Information Management von der Lufthansa direkt mitarbeitet. Und da haben wir uns eben entschieden, so eine Stabsstelle einzurichten, die dann eventuell auch noch ein paar Mitarbeiter aus dem Information Management der Swiss hat. Und diese Stabsstelle kann dann, je nachdem, ob noch Swiss-Systeme überbleiben oder nicht, in die Linie integriert werden oder es könnte noch eine zusätzliche Linie entstehen für Swiss-Systeme. Zu den Entscheidungen selbst ist es so, dass strategische Entscheidungen auf jeden Fall gesamt getroffen werden sollten, also alles, was die Middleware betrifft, was vielleicht auch die Anbieterauswahl, die Hosting-Auswahl betrifft. Das sind so zentrale Fragen. Auf der operativen Ebene ist es ganz klar, dass es Sinn macht, dezentral zu entscheiden, da dann jede Abteilung einzeln überlegen kann, was wird jetzt genau benötigt, wie schreiben wir aus und natürlich auch alle Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen, das kann dezentral entschieden werden. Für das Outsourcing war es in der Fragestellung ja gegeben, dass es von der Swiss bereits ein Webseitenteam gibt. Dieses Team, da macht es Sinn, es soll ja eine On-Demand-Organisation bleiben, dieses Team dann wieder auszugliedern. Und da gäbe es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen dieses Team und versuchen das irgendwie in die Lufthansa Systems zu überführen. Da hätte man dann den großen Vorteil, dass es keinen Know-how-Verlust gibt. Man könnte das Know-how verwenden, um beispielsweise die Webseite anzupassen. Andererseits könnte es da Probleme geben, wenn die Lufthansa Systems sich vergrößert, Kostenstrukturen und so weiter. Außerdem gibt es da vielleicht dann Widerstände vom Personal. Das müsste man sehen. Ja, genau diese gleichen Nachteile des Widerstandes des Personals hätte man auch, wenn man sagt, man würde ihr eigenständiges Unternehmen daraus gründen und das komplett auslagern. Aber ganz wichtig ist auf jeden Fall, durch die Zusammenlegung gibt es natürlich wieder Möglichkeiten beim Outsourcing zu sagen, wir wechseln jetzt vielleicht den Provider, weil der ein oder andere günstiger ist, wir haben neue Skaleneffekte, wir können eventuell von zwei verschiedenen Providern auf einen zusammenwechseln, da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, eben Kosten zu reduzieren. Und ja, zur Zusammenfassung, wie man schon sehen kann, wir haben uns technisch eigentlich immer für die Absorption entschieden, während auf betriebswirtschaftlicher Ebene teilweise vollständig und teilweise auch nur teilweise integriert wird. Für die Frontends kann man sagen, dass eben für die Webseiten und für mobil zwei Lösungen parallel betrieben werden sollten und bei Self-Service und dem Agentenoberfläche auf eine gemeinsame Oberfläche gesetzt werden sollte, hoffentlich oder im besten Fall auf die Software der Lufthansa, um wenig Anpassungen zu haben, aber eventuell müssen da dann Anpassungen erfolgen, um vielleicht noch nicht vorhandene Swiss-Funktionalität nachzuweisen. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf Fragen.
Gut, also jetzt auch herzlich willkommen von Gruppe 9. Adrian und ich werden jetzt unsere Version der Lösung der Fallstudie vortragen. Wir haben jetzt die Sachen alle schon ein bisschen gehört, das heißt, wir gehen jetzt verstärkt darauf ein, was wir anders gemacht haben als Gruppe 1. Ein paar Sachen sind anders, ein paar sind auch gleich. Die Agenda wird grob die gleiche sein, das heißt, wir gehen zuerst auf die Geschäftsprozesse und die Services ein, danach die Frontend und dann abschließend die Änderungen in der Organisation und im Outsourcing, die Potenziale, die es im Outsourcing noch gibt. Fangen wir also an mit dem Revenue Management und der Flugplanung. Hier haben wir jetzt im Gegensatz zur anderen Gruppe eine partielle Integration vorgeschlagen, keine vollständige Integration. Kein Gedanke war bei uns, dass man die Services getrennt lässt, da wir einfach das gewünscht ist, dass die beiden Airlines getrennte eigene Flugpläne haben, ein eigenes Revenue Management. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen auch die Services bestehen. Vorteile sind, dass es dann keine Akzeptanzprobleme gibt, wenn irgendeine Version absorbiert wird und es gibt noch einen Zeit- und Ressourcenbedarf, der ist nicht ganz so groß, weil man einfach die alten Systeme weiterverwendet. Das Inventory, also das Datenlayer, also die Datenbank haben wir aber trotzdem integriert, da prinzipiell dieselben Daten, wir gehen davon aus, dieselben Daten in dieser Datenbank drinstecken und dass wir deswegen die recht gut integrieren kann. Und vor allem, was auch bei uns wichtig war, dass es, das kommt später im Passenger-Service-System, also Reservierung und so weiter, da muss man das Inventory sowieso kombinieren. Von daher haben wir gesagt, dass wir das dann kombinieren wollen, weil wir müssen es eh kombinieren, also kombinieren wir es auch schon beim Revenue-Management. Vorteile davon sind, dass man beim Datenbank dann weniger Wartungsaufwand hat und das Revenue-Management der beiden Airlines auch ein bisschen besser abstimmen kann. Kommen wir zum Corporate Sales. Hier haben wir auch eine Änderung vorgenommen. Also wir sagen, wir wollen die beiden Services und Datenbanken koexistent machen und erhalten. In der anderen Gruppe, ihr habt ja teilweise integriert, habt die Services mehr oder weniger noch zusammengeführt und die Datenbank getrennt oder andersrum. Wir haben das aber nicht gemacht, wir haben das getrennt gelassen. Vor allem dem Aspekt, dass die Angebote von LH und LX verschieden sind. Wir wollen diese auch Unterschiede erhalten und nehmen dafür in Kauf, dass wir dann die Vertriebsstrukturen, dass da nicht Absprachen gemacht werden können, sondern die sind nur ein bisschen scheuklappenmäßig, aber ist dann halt der Nachteil. Aber der Vorteil ist halt unserer Meinung nach, dass man die Eigenständigkeit beibehält und vor allem auch die Kundenstämme von LH und NX, da sind ja getrennt und wir haben uns gedacht, dass es Datenschutzgründe geben könnte, die gegen eine Zusammenführung sprechen. Daher haben wir gesagt, dass wir die beiden getrennt lassen wollen. Abgesehen davon brauchen die Services, wenn wir die getrennt lassen, brauchen die auch nur eine Datenbank, wir müssen nicht auf die andere auch noch zugreifen. Von daher haben wir das dann alles getrennt gelassen. Beim Vielfliegerprogramm, das war ja wieder der Gruppe vorher, haben wir auch eine vollständige Integration, geht ja eigentlich aus der Aufgabenstellung auch hier vor. LX-Kunden sollen zu LH in das Miles & More integriert werden, das heißt, wir integrieren auch die Services und die Datenbank. Vorteil davon ist ganz klar der geringe Zeit- und Ressourcenbedarf für diese Umstellung. Ja, und das ist halt, ja gut, kann man die alternative Koexistenzenerhaltung lohnt sich nicht wirklich, weil man muss ja die Systeme muss ja integrieren, also es ist halt keine wirkliche Option. Beim Passenger-Service-System haben wir auch eine vollständige Integration vorgeschlagen. Grund ist hier jetzt auch die erste Aufgabenstellung genannte Seamless Experience, die zwischen den beiden Airlines existieren soll und dafür uns unserer Meinung nach einfach notwendig, dass man die Services und auch die Datenbank integriert, damit dieses Seamless Experience auch wirklich ermöglicht wird. Vorteile davon sind, dass dann Migrationskosten gering sind und dass auch keine Schulungen durchgeführt werden müssen. Aber das Problem ist halt, dass dann Akzeptanzprobleme bei LX entstehen. Soll ich euch noch erwähnen, wir haben jetzt nicht die Annahme getroffen, dass die LH-Systeme per se besser sind. Wir haben jetzt aber kommen trotzdem zum selben Ergebnis, dass wir die LX-Systeme ablösen wollen, da Lufthansa viel größer ist und das Projektrisiko wesentlich höher wäre, wenn ein System ausfällt, das viel mehr Kunden betrifft. Und da haben wir gesagt, wir wollen lieber LX ablösen, da das Risiko einfach geringer ist. Das war es dann soweit zu unseren Geschäftsprozessen und Adrian macht jetzt weiter mit den Frontends.
Genau, ich werde jetzt auf die oberen beiden Ebenen der Architektur noch eingehen. Wir haben ja jetzt eben uns schon das Data Layer angeschaut und das Application Service Layer. Und ich werde jetzt die oberen beiden Schichten näher betrachten. Und zwar werden wir da anfangen mit dem Interaction Layer, wo einfach die Frage aufkommt, was macht man mit den Frontends? Und da einfach verschiedene Ideen möglich sind. Wir haben uns erstmal überlegt, dass wir gerne zwei Frontends neu entwickeln würden. Das ist das Self-Service-Frontend und das Agent-Frontend. Und zwar liegt es daran, dass diese Frontends Teil dieser Seamless Experience sein sollen. Das heißt, diese Erfahrung, die Seamless Experience einfach übergreifend sein soll, haben wir uns da für eine Neugestaltung entschieden. Im Bereich der Webseiten-Frontends und der mobilen Frontends haben wir dann eine hybride Lösung gewählt. Und zwar zum einen bleiben die Frontends bestehen, und zwar sind das die Lufthansa-Frontends. Und im Bereich der Swiss-Frontends würden wir Neuentwicklungen machen. Das liegt einfach daran, dass wir glauben, dass der Lebenszyklus einer Webseite nicht so lang ist, als dass sich das lohnen würde, da die Middleware anzupassen, um die alten Frontends zu behalten, was auch gleichzeitig die Alternative wäre. Also würden wir quasi sagen, wir behalten die Lufthansa Frontends an dieser Stelle und führen neue Frontends für die Swiss ein. Die entscheidende Frage ist natürlich, was machen wir mit der Middleware? Das ist, sieht man jetzt auf der nächsten Folie. Und zwar würden wir die Middleware funktional erweitern. Und zwar aus dem Punkt, dass wir im Application Service Layer ja zwei Services der Swiss behalten. Einmal Corporate Sales und Revenue Management. Und wir würden quasi die Unterstützung dieser beiden Services in die Middleware integrieren. Und zwar eben über diese funktionale Erweiterung. Das sieht man da rechts. Wenn man den Pfeilen folgt, ist das auch angedeutet, welche Services damit kombiniert werden sollen. Und alle Frontends laufen aber im Prinzip auf den Lufthansa-Schnittstellen. Also alle Frontends haben die Verbindung im Lufthansa-Bereich der Middleware. Das ist natürlich die Darstellung nur schematisch. Man sieht so ein bisschen, es soll angedeutet sein, dass eben der Teil, der da hinzugenommen wird als funktionale Erweiterung, wirklich marginal ist im Vergleich zu dem, was da an Lufthansa-Sachen besteht. Genau. Ansonsten bietet die Folie einfach nochmal den Überblick über das, was wir jetzt eben erklärt haben in den letzten 5 Minuten. Ich lasse es nochmal 10 Sekunden stehen, weil da letztes Mal dann doch die eine oder andere Frage kam. Und fasse nochmal ganz kurz zusammen, einfach, dass man sieht, dass jetzt eben auf dem Application Service Layer zum Teil die Services von LX mit drin sind und zum Teil die vollständig integrierten Services. Das gleiche sehen wir in der Ebene tiefer auf dem Data Layer, was Philipp erklärt hat, dass es da einmal das Inventory gibt, was zusammengeführt wurde und eben die einzelnen Datenbanken jeweils von LX und LH und dann eben die obersten beiden Ebenen, die ich gerade erklärt habe. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Organisation. Da haben wir ein bisschen eine andere Lösung gewählt als die Gruppe vor uns. Wir haben ja eben das Beispiel gesehen, dass ein Stab noch zusätzlich eingeführt wurde, also dass es quasi 2 Stäbe gab in dem Moment. Und wir würden das ein bisschen anders lösen. Wir haben uns überlegt, wir würden gerne unter der LH IT Product Management Ebene noch eine zusätzliche Ebene einführen, wo eben ein Swiss Product Manager eingeführt wird, der eben für das entsprechende Programm der Swiss da zuständig ist. Generell würden wir trotzdem am Organigramm nicht viel verändern wollen, weil einfach die Swiss im Vergleich zur Lufthansa dann doch eine untergeordnete Rolle spielt und die bisherigen Organisationsstrukturen deshalb nicht aufgebrochen werden sollten. Deshalb die marginale Änderung und grundsätzlich natürlich haben wir uns die Frage gestellt, wie die Entscheidungen getroffen werden sollen. Das war ja das, was vorhin auch nochmal angesprochen wurde vor der Präsentation, einfach die Frage, was soll zentral entschieden werden, was soll dezentral entschieden werden, und da versuchen wir natürlich, haben wir versucht, möglichst die strategischen Entscheidungen zentral zu treffen, einfach um den Aufwand für die Organisation, für die Führungskräfte einfach gering zu halten und das fachspezifische Know-how zu nutzen, was einfach dezentral vorhanden ist, um dort Probleme zu lösen, die auch dahin gehören. Die letzte Frage der Fallstudie hat sich ja mit dem Outsourcing beschäftigt und da sind wir vor allem auf die Potenziale eingegangen, haben überlegt, okay, was könnten sich für Chancen ergeben für die Lufthansa nach dem Zusammenschluss, und wir haben vor allem uns überlegt, dass eben die Verhandlungsmacht größer wird, dass man durch den Zusammenschluss natürlich nochmal an Einfluss gewonnen hat und dann im Zweifel vielleicht bessere Verbindungen zu den Outsourcing-Anbietern hat, einfach bessere Konditionen aushandeln kann und von diesen Kontakten profitieren kann. Das ist vielleicht auch eine Sache, die vorhin auch kam mit der Transaktionskostentheorie, beziehungsweise der Frage, inwiefern kostet es einfach Geld, Vertrauen zu schaffen und Vertrauen zu generieren. Und da kann man jetzt eben, wie es da steht, von den gegenseitigen Kontakten vielleicht profitieren, dass man einfach schon Verbindung hat und dass man dann entsprechend keine Kosten für den Aufbau von Vertrauen haben muss. In Bezug auf die Vergabe haben wir natürlich überlegt, man könnte sich natürlich dann 2 Modelle denken. Das, was ich eben erklärt habe, würde eher für den zweiten Ansatz sprechen, dass man sagt, man versucht möglichst ein breites Angebot an Outsourcing-Dienstleistern zu haben, mit dem man kooperiert. Und die entgegengesetzte Variante wäre natürlich, dass man sagt, okay, man versucht seine Kooperation möglichst in einem überschaubaren Rahmen zu halten, einfach um da sich auf die zentralen Dinge zu konzentrieren und möglichst einfach viele oder beziehungsweise wenige starke Bindungen zu haben, anstatt viele schwache. Die letzte Frage, was passiert mit dem Entwicklungsteam, da schließen wir uns auf der Lösung der Gruppe vorher an, dass wir gerne dieses Team in die Lufthansa Systems integrieren würden, wenn das möglich wäre, auch wenn wir schon gesagt haben, dass das wahrscheinlich arbeitsrechtlich ein paar Schwierigkeiten einbringen könnte, aber wir würden, wenn das machbar wäre, würden wir das natürlich gerne machen, einfach um an Flexibilität zu gewinnen, um fixe Kosten einzusparen und auch diesen Austausch von Know-how einfach zu fördern, dass man die Kompetenzen zusammenführen kann und eben das Team da hat, wo auch diese Kernkompetenzen wirklich sind. Falls das natürlich nicht möglich ist, würden wir das Team innerhalb der Swiss beibehalten und einfach im Bereich mit dem Fokus Wartung und Weiterentwicklung von Swiss-spezifischen Systemen einsetzen. Genau, da sind wir auch am Ende unserer Präsentation und dann, falls noch Fragen sind, gerne jetzt. Flugplanung. Das ist ja, haben wir auch als Teil vom Revenue Management gesehen, dieses Services. Also, beziehungsweise, beziehungsweise ja, das ist nicht so klar abgegrenzt hier in der Architektur. Also Flugplanung hätten wir dem Revenue Management zugeordnet, oder? Im Zweifel. Ist natürlich ein bisschen grob granular hier von den Service-Aufteilungen, aber im Zweifel da. Okay? Wenn keine Fragen mehr sind.
Also erstmal Kompliment an beide Gruppen für die hervorragenden, ich muss sagen, Musterlösung. Sehr viel besser als die Realität. Ich kann ja gar nicht die Musterlösung vorstellen, sondern ich kann nur die Realität vorstellen. Und ich bin beeindruckt, wie gut Sie die teilweise ja nur relativ kurzen und knappen Informationen, die ich da in den 4 Vorlesungen gegeben habe, und davon waren ja eigentlich auch nur 3 richtig spezifisch auf Systeme, die erste war ja mehr organisatorisch, wie Sie die verarbeitet haben. Und vor diesem Hintergrund wirklich optimal. Und beide Musterlösungen treffen wahrscheinlich die Realität im Jahr 2018. Ganz ernst gemeint. Ich muss Ihnen noch mal eine Information geben, die ich einfach aus didaktischen Gründen Ihnen vorenthalten habe, weil ich auch nicht möchte, dass Sie zu sehr auf irgendwelche zufälligen, historischen oder sonstigen Gegebenheiten Rücksicht nehmen, sondern Sie sollten ja aus einer gewissen Logik heraus das entwickeln. Das haben Sie sehr gut gemacht mit dieser Logik. Und das ist meine. Ne? Was ich Ihnen verschwiegen habe, ist, oder vielleicht nur ganz kurz angedeutet habe, dass die Lufthansa noch bevor die Swiss gekauft wurde oder in dem Kaufprozess sich bereits entschieden hatte, die Backend-Systeme, also insbesondere Inventory, Reservation Ticketing und Check-in, also diese Dinge, die damals noch auf dem Unisys-Rechner bei Lufthansa Systems liefen, die zu Amadeus zu migrieren. Und das ging dann in Schritten, also Inventory wurde 2008 migriert, also 2 Jahre nach der Swiss-Integration, Ticketing in 2011 und Check-in wird in 2014, 2015 migriert sein. Und es macht natürlich für die Swiss überhaupt keinen Sinn, auf das alte Unisys-System von der Lufthansa zu migrieren, um dann 2 Jahre später zu Amadeus zu migrieren. Es hätte aber, und es macht auch immer noch unheimlich viel Sinn, dass die Swiss auch auf Amadeus migriert. Zum Beispiel Air France und KLM haben das so gemacht, die haben die Migration auf das Amadeus-System genutzt, um sich anschließend dann auf dieser gemeinsamen Plattform stärker zu integrieren. Und ich sage 2018, die Swiss ist immer noch nicht ganz entschieden, ich bin optimistisch, dass sie sich für Amadeus entscheiden und dann vielleicht in 2015, 16, 17 diese 3 Migrationsschritte vornehmen wird, sodass wir vielleicht in 2018 dann auf dem gleichen System sind. Das ist natürlich eine, ja, bitte eine Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die übrigens uns auch, wer war denn das, irgendein Ami oder so, der staunte nur, why you bought them, was there any discussion about that? Also deswegen diese United Continental Integration hatte ich ja als Kontrastprogramm gemacht. In Amerika wird man da gar nicht lange drüber reden, da gibt es einen Hammer auf dem Kopf und fertig. Aber ich hatte ja versucht anzudeuten, dass wir die Marken erhalten wollen. Es gibt auch so ein paar gesellschaftsrechtliche Besonderheiten mit so einem Verwaltungsrat in der Swiss. Wir dürfen formal das Swiss-Management gar nicht anweisen, sondern das muss über den Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat gehen. Da gibt es so ein paar formale Punkte. Trotzdem gebe ich Ihnen recht, wenn wir etwas stärker die amerikanische Mentalität hätten, würde sich die Frage nicht stellen. Gut, also in 2018 werden wahrscheinlich beide auf das gleiche Amadeus-Backend-System migriert sein. Aber bis dahin sind wir, was Inventory, Ticketing, Check-in angeht, noch auf verschiedenen Backend-Systemen. Ja, wir hoffentlich demnächst dann komplett auf Amadeus. Und die Swiss hat ein HP-System, also es war ursprünglich eine Art Swiss-Eigenentwicklung. Das ist moderner als unsere alte Unisys, aber unmoderner als das neue Amadeus-System. Das heißt, auch die Swiss ist irgendwann vor eine Migrationsnotwendigkeit gestellt. Die stellt sich jetzt auch demnächst. Nur die Swiss hatte nie den großen Druck, den wir hatten, weil wir auf einem wirklichen, echten Altsystem, was im Grunde jede Minute zusammenbrechen könnte, war, wenn die Swiss noch ein relativ modernes System hat, sodass der CIO dort keine schlaflosen Nächte hat, so wie ich. Ja, also diese Informationen habe ich Ihnen, ich will nicht sagen bewusst vorenthalten, aber wollte ich extra nicht zu sehr, denn wenn Sie darauf sagen, ja alles verschieden, dann ist es ja auch wieder langweilig. Insofern sollten Sie sich genau die richtigen Gedanken machen, die Sie auch gemacht haben. Und der zweite Punkt, der mich ein bisschen, ja, ein bisschen überrascht hat, dass es bei beiden Gruppen so war, war eigentlich das Thema Sales, Corporate Sales. Wahrscheinlich habe ich in meiner Sales-Vorlesung zu sehr den Eindruck erweckt, dass das irgendwie der heilige Gral einer Airline ist oder überhaupt eines Unternehmens. Das ist es nicht. Vielleicht ein bisschen überraschend. Also ich glaube, in jedem normalen Konsumgüterunternehmen oder auch vielleicht Industriegüterunternehmen haben Sie schon recht, da ist die Kundendatenbasis ganz wichtiges Wissen, das Verkäufer-Know-how ist entscheidend. Und das ist bei einer Airline nicht so, weil, ich habe Ihnen ja versucht zu erklären, ein Verkäufer, der zu einem Unternehmen wie Siemens hingeht, Lufthansa-Verkäufer, mal salopp gesagt, wir sind schon glücklich, wenn er nicht verhindert, dass die Siemens-Leute weiter Lufthansa fliegen. Der verkauft ja gar nicht. Das Verkaufen geht über das Siemens-interne Reisebüro, die gehen über das Amadeus-Reservierungssystem und buchen hoffentlich ganz viele Lufthansa-Flüge. Der Verkäufer kommt ja nur, ich sag mal salopp, einmal im Jahr vorbei und macht einen Vertrag mit Siemens und gibt denen Rabatte, damit sie möglichst viel Lufthansa buchen. Und der wird dann konfrontiert, da war gerade ein Verkäufer einer anderen Airline, der hat uns 50% gegeben. Liebe Lufthansa, ihr gebt uns nur 30%, kann doch nicht sein, gebt uns mindestens 40%. Solche Verhandlungen laufen zwischen dem Verkäufer und dem Flugeinkäufer von Siemens, der häufig auch gar kein Siemens-Angestellter ist, sondern häufig wird das outgesourced an so ein Travel Management, sozusagen eine Art Reisebüro, was dann für Siemens arbeitet. Insofern ist diese Vertriebsaktivität gar kein richtiges Verkaufen, sondern es ist im Grunde eine Steuerung, dass wir ja möglichst wenig Rabatte geben, aber gerade so viel Rabatte, dass möglichst viel Lufthansa fliegt. Das ist eine Tätigkeit, die sich viel leichter übertragen lässt auf einen anderen Verkäufer und die auch viel stärker systemgesteuert ist als Bauchgefühl und Know-how. Und dieses Tiger-System, was ich damals vorgestellt habe, für Corporate Sales, war ja übrigens ursprünglich mal ein Swiss-System, was dann ausgebaut wurde, um auch bei Lufthansa eingesetzt zu werden. Und das war eigentlich eines der wesentlichen Outcomes der Integration, dass man gesagt hat, wir brauchen ein gemeinsames Sales-System, Swiss hat ein gutes, das weiten wir jetzt aus. Ironie der Geschichte, das ist weltweit im Lufthansa-Konzern eingesetzt, nur ein ganz kleiner Markt setzt es nach wie vor nicht ein, das ist der deutsche Markt, weil es dort ein System gibt, was nochmal auf gewisse Besonderheiten des deutschen Marktes mit Kreditkarten von Reisebüros und Hierarchie und sowas Rücksicht nimmt. Und das konnte dieses Tiger-System, was ansonsten weltweit eingesetzt wird, nicht. Egal, ich habe bisher 3 Jahre dafür gekämpft, dass Tiger auch in Deutschland eingesetzt wird, damit wir endlich ein einheitliches System haben. Aber da gibt es gewisse funktionale Hindernisse. Aber das vergessen wir mal. Wir tun mal so, als wenn es weltweit das einheitliche Sales-System gibt. Damit sind auch die Verkaufsmannschaften weitgehend integriert. Das ist nicht so schlimm, wenn früher 2 Verkäufer hingingen. Der eine kann dem anderen sagen, worauf es ankam. Man macht jetzt einen gemeinsamen Vertrag und dann kriegt Siemens halt die Rabatte nicht nur fürs Lufthansa-Fliegen, sondern fürs Swiss-Fliegen. Das wird alles in einen großen Topf getan und da zählt vor allen Dingen Volumen, was man reinbringen kann und damit dann eben mit mehr Masse auch mehr Umsatz zu generieren. Also insofern, dort, das ist wirklich einer der Fälle, wo die Realität die beiden Fallstudienlösungen überholt hat. Also da sind wir schon, weil das abgesehen von Deutschland, sowohl auf der Business-Seite komplett integriert, als auch auf der Systemseite. Aber wie gesagt, bei den anderen Systemen ist das ein bisschen weniger weit bisher, als die Musterlösung ging. Ja, und der andere Punkt, weshalb ich auch nochmal bei Flugplan und Revenue Management, das sind schon 2 völlig unterschiedliche Sachen. Der Flugplan wird salopp 2-mal im Jahr gemacht, gibt es einen Winterflugplan, einen Sommerflugplan. Der ist systemseitig auch relativ trivial, das ist so eine Art, da gibt es zwar ein paar Optimierer hinten an, aber im Grunde ist es eine Art, ich sage mal salopp, ein Zeichensystem, wo Umlauf Frankfurt-München, München-Frankfurt, Frankfurt-Berlin und so, wo sozusagen die Flugblöcke gezeichnet werden und wo man gewisse Auswertungen über Flugzeiten, Bodenzeiten und so weiter machen kann, wo der Flugplaner gewarnt wird, wenn er irgendwelchen Unsinn plant, also gegen irgendwelche Regeln verstößt, aber es ist im Grunde ein relatives, fast Standalone-System für die Handvoll Flugplaner, die wir haben, vielleicht 100 Flugplaner bei der Lufthansa und vielleicht 20 bei der Swiss. Das lohnt überhaupt nicht, das groß zu integrieren. Dadurch, dass ja nur 2-mal im Jahr sozusagen der Output da ist, da langt es, dass sich die Flugplaner rechtzeitig zusammensetzen und sagen, okay, Frankfurt-Zürich fliegt ihr mal, dann fliegen wir. Wir werden praktisch fast manuell die Flugpläne nebeneinander gelegt. Also insofern, da ist salopp gesagt gar keine systemseitige Integration, aber eine vollständige Business-Integration, indem man, wie gesagt, die Flugpläne nebeneinander legt und integriert. Da ist auch jetzt nicht so viel an Optimierungs-Know-how an der Überschneidung notwendig. Es ist viel Optimierungs-Know-how bei der Optimierung des Zürich-Hubs, des Frankfurt-Hubs und des München-Hubs. Aber wie gesagt, das sind ja dann drei verschiedene Hubs, die sich in den jeweiligen Flugplanabteilungen abspielen. Dagegen Revenue Management, das ist natürlich was ganz anderes. Da macht man nicht zweimal im Jahr seine Preise, sondern wir daten ja inzwischen 30 Millionen Mal pro Tag irgendwelche Fares ab. Also insofern, das ist ja eine ganz heiß laufende Maschine, wo für unheimlich viele Flüge ganz viele feine Anpassungen gemacht werden. Da wäre es natürlich super, wenn wir nochmal auf das System-Dings zurückzukommen, wenn wir das gleiche Inventory hätten, dann wäre das auch ein viel leichteres Spiel, die Revenue-Management-Systeme anzugleichen. Nur verschiedenes Inventory, es geht zwar theoretisch und teilweise haben wir auch die gleichen Optimierer, aber es sind trotzdem natürlich getrennte Systeme, einfach weil sie auf einer getrennten Datenbank aufsetzen. Und für mich mal der größte Nachteil, der bisher nicht richtig vollständige Integration ist, dass wir nach wie vor auf verschiedenen Inventories sind. Umgekehrt, wenn die Swiss auf Amadeus migriert ist und wir wirklich auf dem gleichen Inventory sitzen, haben wir enorme Chancen, hier die ganzen Revenue-Management-Systeme anzugleichen. Und dazu muss ich aber auch das Business nochmal überlegen, die gleichen Revenue-Management-Prozesse zu haben, denn im Moment sind die immer noch unterschiedlich. Können sie auch sein, weil die Systeme ja nach wie vor unterschiedlich sind. Also es gibt wirklich unterschiedliche Philosophien, wie man das Revenue-Management betreibt zwischen Lufthansa und Swiss. Aber je näher jetzt die Integration auf Amadeus kommt, desto mehr merkt auch das Business, dass es langsamer Zeit ist, sich auszusortieren, welche Strategie die optimale ist. Revenue Management ist übrigens ein Fall, wo die Swiss laut aufgeschrien hätte, wenn sie behauptet hätten, dass das Lufthansa-System besser sei. Ich meine, haben sie ja nie behauptet, aber gerade in dem Fall prallen echte Philosophien aufeinander. Die Swiss hat auch eine lange Historie, enorm viel investiert zu haben in das Revenue Management. Das sind ja immer, schauen Sie, wir sind beides Airlines mit einer hohen Kostenstruktur. Das heißt, über Kostensenkungen in Hochlohnländern, Deutschland und Schweiz, ist nicht viel zu machen. Das heißt, wir mussten unheimlich viel Know-how in die Umsatzseite, also sozusagen möglichst viel Revenue generieren, um die erhöhten Kosten durch viel Intelligenz in der Preissetzung im Revenue Management zu kompensieren. Von daher sind wir sozusagen beide Airlines sind durch so eine Zucht und Auslese eines optimalen Revenue Managements gegangen. Natürlich verschiedene Wege und jetzt wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man mal gemeinsam sagen muss, wie man von der Business-Seite das macht und damit dann auch auf der Systemseite hier einheitliche Systeme aufzieht. Also wenn es Sie genau interessiert, es gab da Forecaster, Optimierer und dann noch weitere. Der Optimierer ist bei beiden Airlines von Pross, also die gleiche Firma, auch gleiche Philosophie, aber schon beim Forecaster haben wir einen von Lufthansa Systems und Swiss hat einen von Pross. Swiss sagen, wir sind natürlich super mit Forecast und Optimierer, gleiche Lieferant Pross integriert. Wir sagen, naja, wir haben viel intelligenteren Forecaster als ihr, was auch inzwischen von der Swiss zugegeben wird. Also insofern, da treffen die Giganten aufeinander und kloppen sich. Also insofern Revenue Management nach wie vor weder auf der Business noch auf der Systemseite integriert, aber absehbar. Natürlich sind wir nicht völlig bescheuert, sondern also Bitpreise werden übermittelt. Für uns natürlich wichtig, wenn wir jetzt Frankfurt-Zürich 14 Mal am Tag fliegen, dass wir nicht uns gegenseitig unterbieten im Markt. Und deswegen übermitteln wir gegenseitig uns die jeweiligen Bitpreise. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Bitpreis ist ja sozusagen das, was ist unser Mindestpreis, den wir fordern und dann kommen irgendwelche Anfragen, das wäre eine Capacity Allocation Value, Anfrage in der Buchungsklasse H und wenn die über dem Bitpreis liegt, dann gibt es eine Verfügbarkeit und wenn die unterliegt, gibt es keine Verfügbarkeit. Man kann über einen Bitpreisaustausch zumindest mal sicherstellen, dass die Bitpreise von Lufthansa und Swiss auf den gemeinsam geflogenen Strecken sich nicht groß unterscheiden. Die sind zwar, es war kein Automatismus, das wäre ein bisschen komisch, wer overruled wen, aber wir haben zumindest die komplette Transparenz von beiden Seiten, welche Bitpreise da sind und können dann gegensteuern, falls es da irgendwelche Diskrepanzen gibt. Das funktioniert auch ganz gut, aber es ist natürlich eine Krücke. Viel besser wäre es, gemeinsames Revenue Management aus einer Hand zu haben auf einer Systembasis. Gut, Corporate Sales hatte ich erklärt. Also wir haben ja ein gemeinsames System, bis auf Deutschland, und die Vertriebsmannschaften sind auch aligned. Das ist übrigens auch eine Sache, das macht man, wenn Airlines mergen, ist der Vertrieb im Grunde die erste Baustelle, die man zusammenführt. Einfach, man spart Sales Offices, Sound Offices, am Airport spart man die ganzen Ticket-Ausstell-Dinge und man sendet auch ein Signal an den Markt, dass das jetzt eine gemeinsame Unternehmung ist. Insofern, da, das ist da an der vordersten Front der Integration. Und die Loyalty haben sie natürlich alle richtig, das hatte ich ja auch schon relativ weit vorgegeben. Dadurch, dass die Swiss aus Lufthansa-System migriert, stellt sich da überhaupt keine Frage. Also insofern, Corporate und Private Sales, wenn ich das mal Private Sales nenne, auch wenn es Loyalty Management ist, die beiden Sachen wenigstens an der Schnittstelle zum Markt komplett integriert. Dann schließlich Passenger Service System, jetzt aus der Begründung, die ich gerade schon für Revenue Management gegeben habe, wenn Inventory, Reservierungen, Ticketing und Check-in immer noch auf verschiedenen Backends sind, dann bleiben natürlich erstmal die Systeme getrennt, aber natürlich gibt es in der Airline-Industrie zig Möglichkeiten, Informationen auszutauschen. Dazu muss man nicht eine Airline kaufen, sondern wir machen das mit 160 anderen Airlines oder zumindest innerhalb der Star Alliance sehr eng, sodass die Kunden trotzdem eine seamless Experience bekommen. Ich zögere so ein bisschen, so richtig seamless, das hakt ab und zu mal. Es wäre natürlich viel leichter, wenn wir bereits auf dem gleichen System wären. Und wir haben auch teilweise mit anderen Star Carriern, die auch auf dem Amadeus-System sind, einen besseren Service, obwohl die uns gar nicht gehören, als mit der Swiss, obwohl uns die Swiss gehört. Es ist teilweise im Markt nicht so ganz leicht zu vermitteln gewesen und es hat auch 3-4 Jahre gedauert, bis es wirklich seamless war. Also es gab immer noch mal, auch teilweise für den Kunden spürbar, wenn er Frankfurt-Zürich flog mit Lufthansa oder mit Swiss, gab es Unterschiede im Handling, wie man jetzt eincheckt und wenn man umbucht. Also das ist inzwischen ausgemerzt. Also inzwischen ist es wirklich so, dass der Kunde keinen Unterschied merken sollte, aber es war wesentlich aufwendiger, weil eben verschiedene Systeme anzubinden waren. Gut, und hier nochmal der Zaubersatz. Wenn Sie dann migrieren, wird es alles einfacher. Gut, Frontends ist natürlich jetzt auch wieder die Realität. Also bei Loyalty und Sales ist es dann kein Thema, die gleichen Frontends, da es ja die gleichen Systeme sind. Flugplan, Revenue Management bleiben Systeme getrennt, damit auch die Frontends getrennt. Das ist auch, da ist auch das Frontend-Thema kein so großes. Wir reden über 100 Flugplaner und im Revenue Management vielleicht über 150 Revenue Manager, die an die Frontends ran müssen. Also da wird auch die Integration nicht so viel bringen. Die großen großen Volumina sind ja bei den Agenten-Frontends, Ticketing sind bei uns 9.000 und Check-in vielleicht 12.000. Da wird es natürlich was bringen, die Frontends zu integrieren. Und die Antwort hier hatten Sie ja auch so gegeben, Websites eigenständig und müssen auf die Partner-Website verlinken. Sie hatten ja mal bei Gruppe 9, da wollten Sie für die Swiss dann ein neue Website machen, um wenigstens ein bisschen Synergien bekommen. Das geht, ist eine Idee. Nur für die Swiss lohnt sich das nicht so, als dass sie bisher der Versuchung erlegen ist, ihrer Lösung zu folgen. Das heißt, sie haben nach wie vor ihre eigene und wir haben auch unsere eigene. Es ist schon, also eine Website zu migrieren, ist ähnlich aufwendig wie, also vielleicht nicht ganz so, aber ist ähnlich wie ein Inventory oder ein Teil des PSS zu migrieren. Das macht man nicht mal eben so, sondern das, würde ich sagen, 3 Jahre Migration für eine Airline-Website, weil sie auch nicht, sie migrieren ja nicht nur heutige Funktionalität, sondern wenn sie migrieren, dann nutzen sie auch gleich die Gelegenheit und räumen die Architektur auf, programmieren vieles neu und das ist schon ein Großprojekt. Gut, und Website, das gleiche gilt für mobile und Self-Service-Kanäle. gerade die mobilen sind im Grunde nichts anderes als eine Website, auch wenn da vielleicht ein bisschen App-Programmierung hintersteckt, aber es ist die gleiche Logik. Und hier bei den Agenten-Frontends, da ist es, finde ich, besonders ärgerlich, dass sie getrennt bleiben. Wie gesagt, die sitzen unter einem Dach, da hat man dann teilweise dann so vom Signage her so ein gequetschtes Swiss-Zeichen, weil da nur ein Ticketschalter ist. Das Lufthansa-Zeichen, weil da drei Ticketschalter ist, kann so ein bisschen sehr mehr sich ausbreiten. Das ist total blöd. Das wäre wirklich sinnvoll, wenn alle vier beide Airlines Ticketing könnten. Aber nein, der Swiss-Ticket-Agent sitzt vor dem Swiss-System und Swiss-Frontend und die Lufthansa-Leute vor dem Lufthansa-Frontend. Das ist für den Kunden blöd. Ja, teilweise Schlange bei den Swiss-Menschen und können Sie mir nicht helfen? Nee, das andere System können wir nicht. Für den Kunden blöd und für uns natürlich auch, weil wir viel weniger Synergien haben. Aber wie gesagt, solange die... Achso, ja, ein Vorschlag war ja, das dann über die Middleware zu alignen. Ja, das könnte man theoretisch machen, das ist aber so ein Aufwand, der ist fast so groß, wie das ganze Backend zu migrieren. Wenn Sie ein... Also die Frontends hängen relativ dicht an den Backends dran. Ich habe Ihnen zwar suggeriert, da ist eine schöne Middleware zwischen, aber hier bei diesen Agenten-Frontends, da sind wir ja noch auf dem alten, also wir sind beim Check-in ja noch auf dem alten System. Beim Ticketing sind wir auf dem neuen System, aber also beim Check-in sind wir auf dem alten System. Ein Check-in-Frontend, was auf das alte System zugeschnitten ist, das auszuwechseln gegen ein modernes, das macht keinen Sinn, sondern man wird es erst dann machen, wenn man das alte Check-in ausgewechselt hat, dann gehen wir auf das Amadeus-Frontend, da bauen wir uns gar kein neues und ich hoffe, wenn die Swiss auch auf Amadeus wechselt, dass sie sich dann auch kein eigenes Frontend stricken, machen manche Airlines, British Airways zum Beispiel, sondern dass sie dann auch auf das Amadeus-Frontend gehen, dann ist das Thema gegessen. Also Sie sehen, die Frontend-Geschichte hängt sehr stark an der Backend-Geschichte und man kann theoretisch zwar die Middleware als wunderbare Zauberschicht dazwischen nehmen, aber faktisch ist es nicht so, dass die Frontends so entkoppelt sind von den Backends, dass das beliebig sozusagen umschaltbar wäre. Aber wie gesagt, 2018 ist alles besser. Bei der Orga haben Sie sich ja mehr Gedanken gemacht als ich. Ich habe einfach nur geschrieben, wesentliche Systeme bleiben getrennt, also organisatorisch auch getrennt. Wenn jetzt die Swiss migriert auf Altea, dann ist genau die Frage, wie besorgt man denn dafür, dass sie nicht einen völlig anderen Altea-Dialekt sprechen? Also wie kann man es organisatorisch integrieren? Sie müssen sich jetzt neben diesem LH-Organigramm jetzt das gleiche in grün oder in rot als Swiss-Organigramm vorstellen. Und es wäre jetzt aus der Sicht einer stolzen Schweizer Airline erstmal nicht vermittelbar, warum die keine eigene CIO-Organisation haben sollten. Insofern, wir haben zwei CIO-Organisationen und wir müssen dann unterhalb dieser Organisation sicherstellen, dass es meinetwegen in dem Swiss-Migrationsprojekt unser Know-how da irgendwie einfließt. Aber wir können nicht sagen, das wäre wie die amerikanische Methode, der Swiss-Manager, der sitzt bitte hier, entweder als Stab oder irgendwo in der Linienorganisation angebunden und wir machen das dann für die Swiss mit. Das geht nicht, weil die Swiss ist schon ein eigenständiges Unternehmen mit der entsprechenden wirtschaftlichen Verantwortlichkeit und die müssen ihre IT dann selbst machen. Aber wie gesagt, was geht, wäre, dass wir meinetwegen unseren Projektleiter, der die Altea-Migration gemacht hat, dass wir den in die Schweiz schicken, dass man eine gemeinsame Review-Board-Struktur schafft, was auch machbar wäre. Das Revenue-Management sitzt hier beim Günther Friedrich. Man könnte auch die Abteilung, die bei uns Revenue-Management-IT macht, könnte man an die Swiss hängen. Aber wäre ja mal eine Idee. Wäre zwar ungewöhnlich für unser Business, weil dann unser Business sagt, Moment mal, wir hatten bisher, haben wir dort immer angerufen, wenn wir was haben wollten. Jetzt müssen wir demnächst in der Schweiz anrufen, wenn wir was haben wollen. Aber ehrlich gesagt, wenn das Business sich irgendwann mal integriert, dann müssen wir auch die IT integrieren. Man kann es auch mal versuchen, andersrum zu machen und das Business aufzurütteln, dass es sich ein bisschen schneller integriert. Aber Ihre beiden Lösungen waren Also mit der Stab geht immer. Ja, gerade wenn es ein Integrationsthema ist, geht Stab. Und hier bei Produktmanagement, das wäre, die Aufhängung wäre dann richtig, wenn wir hier auch Swiss-Systeme betreiben würden. Das Produktmanagement ist sozusagen Betriebsorganisation. Sie hätten auch hier eine der Entwicklungsabteilungen nehmen können, wenn es um die Entwicklung eines gemeinsamen Systems gegangen wäre. Ja, Outsourcing, im Grunde war es eine doofe Frage. Und dafür haben sie was Gutes draus gemacht, denn nicht lachen. Denn ehrlich gesagt, was soll sich jetzt so groß daran ändern durch die Integration der Airlines an der Fremdvergabe? Wir sind größtenteils bei Lufthansa Systems, die Swiss ist größtenteils bei anderen Lieferanten. Natürlich kann man sich mal die Karten legen und sagen, habt ihr hier einen besseren Lieferanten, haben wir da einen besseren, können wir da irgendwas gemeinsam machen. Aber das kann die Swiss auch so und auch wir können das. Wir haben ja wir schreiben ja unsere großen Entwicklungsvorhaben und auch Betriebsthemen aus und da bewerben sich alle möglichen Lieferanten. Es gibt gewisse Skaleneffekte, das stimmt schon. Also wenn die Swiss auf Amadeus migriert sein wird, kriegen wir den Amadeus-Volumenrabatt für die dann zusätzlichen 14 Millionen Passagiere der Swiss. Das wirkt sich aus, das ist positiv. Und wir können gemeinsam ausschreiben, für gemeinsame Systeme, wiederum das Volumenthema, das hilft. Und ja, hier das war eine gute Testfrage, haben sie auch gut beantwortet. Das machen wir mit dem Swiss-Team. Also die sitzen immer noch in der Schweiz, hatten sie auch als Variante aufgeführt. Solange die Websites noch getrennt sind, würden wir uns ja auch schwer tun, der Swiss zu sagen, wieso habt ihr da eigene Entwickler, das könnt ihr doch ausschreiben. Sobald aber ein gemeinsames PSS ist, entstanden ist, wächst natürlich auch der Druck, vielleicht die Website stärker zu integrieren und vielleicht dann auch hier so einen Volumeneffekt zu generieren und das an einen Lieferanten auszuschreiben. Macht aber erst dann Sinn, wenn beide Partner oder zumindest einer der Partner zu diesem größeren Migrationsprojekt bereit ist. Ich sagte 3 Jahre Umstellung einer Website und erst wenn man das machen will. Und das ist jetzt ja auch kein Thema, eine Website-Migration, wo das Business schreit, hurra, darauf haben wir gewartet. Sondern da sagt das Business zur IT, hallo, wir haben hier ganz viele Projekte, die ihr gar nicht für uns erledigen könnt, weil ihr komplett überlastet seid. Und jetzt macht ihr noch ein Projekt, was im Grunde nur für die IT ist, nämlich ein bisschen bessere Kosten und schöne Architektur zu haben, ohne mehr Funktionalität fürs Business. Also das ist nicht ganz leicht durchzukriegen. Insofern hat das schon einen Grund, dass die Swiss immer noch ihr eigenes Software-Team hat für ihre Website, weil sie dort nämlich relativ agil auf die Wünsche des Business eingehen können. Ja, als Bonus habe ich noch mal, müssen wir im Detail durchgehen, aber das Business, jetzt im Beispiel Revenue Management, hat sich zusammengesetzt, Swiss und Lufthansa, und haben gesagt, was sind denn die Leitplanken, unter denen wir Revenue Management betreiben wollen, Communication und Transparency, tralala. Also hier nochmal ganz klar in Englisch, the marketing carrier does undertake all needed to prevent undercutting of the operating carrier. Also Lufthansa 1071, Frankfurt-Zürich, operating Lufthansa, mit einem Swiss Marketing Carrier Code, meinetwegen LX 3250, dann können Sie im Reservierungssystem beide Flüge entweder im LH-Code oder LX-Code buchen. Und früher, so in der Anfangszeit, gibt es auch eine iPhone-App für, haben Sie direkt die Flüge nebeneinander, mit Preisabfrage von ITA, gibt es eine sehr gute App, die das schnell auflistet. Wo früher, ich habe mir das als Spaß einfach mal gemacht, aber es sind immer so, bing, 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 Swiss war günstiger als Lufthansa. Machen wir nur 20 Euro, aber trotzdem idiotisch. Gleicher Flug, wieso undercutten wir uns da? Also insofern, das ist nicht völlig überflüssig, sich so eine Regel zu geben. Und mit dem Bid Price Exchange, der inzwischen auch funktioniert, funktioniert es auch ganz gut, sich nicht gegenseitig zu unterbieten. Gut, soweit vielleicht das Thema Realität. Wie gesagt, ganz großer Punkt ist, wie weit die Backend-Systeme integriert sind. Und aus der Integration der Backend-Systeme, hoffentlich, wie gesagt, in wenigen Jahren, folgt dann auch die Integration der Schichten darüber. Alles andere oben integrieren, bevor das unten integriert ist, ist schwierig. Middleware liefert zwar im Prinzip eine Lösung dafür, aber in der Realität ist es dann doch ein bisschen schwieriger, das alles über die Middleware zu integrieren. Achso, und verkaufen würden wir die Swiss natürlich nicht, denn wenn Sie Zeitungen lesen, macht die ja teilweise mehr Gewinn als die Lufthansa, obwohl sie nur ein Siebtel so groß ist. Insofern ist es die Perle bei uns im Airline-Portfolio. Und ansonsten würden wir es im Lufthansa-Konzern so machen wie bei den Rolling Stones. Man verlässt sie nur im Sarg oder man wird rausgeschmissen. Also wenn die Airline nicht performt, wird sie dicht gemacht. Also das ist ganz einfach. Das ist auch ein heilsamer Druck auf das lokale Management, sich zu bessern. Und wenn Sie die österreichischen Zeitungen lesen, das hat bei der Auer, scheint also bei der Austrian Airlines ja auch inzwischen echt gefruchtet zu haben. Das war ja ein jahrelanger Sanierungsfall und auch dadurch, dass wir sie gekauft haben, ist es mit der Auer erstmal nicht bergauf gegangen. Erst als wir gesagt haben, wir stellen Zahlungen ein, wenn sich weitere Verluste einstellen, kann man direkt zum Konkursrichter im dritten Bezirk in Wien gehen und das hat dann zu einem erheblichen Umdenken und zumindest dieses Jahr ein Turnaround bei der Austrian geführt. Gut, soweit die Realität als Musterlösung. Gibt es Fragen dazu? Gut, jetzt muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also vielleicht die Frage ist, wie kurzlebig der Lebenszyklus einer Website ist. Also wenn ich von Website rede, dann meine ich jetzt die gesamte Architektur von Lufthansa.com, die bei IBM in Eningen auf dem Großrechner oder auf vielen Großrechnern oder Serverfarm oder wie auch immer läuft. Das zu migrieren zum anderen Lieferanten, das würde man vielleicht, sage ich mal, alle 10 Jahre machen. Das ist ein Großprojekt, 2015 läuft bei uns der Vertrag aus. Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, dafür ein Projektteam aufzusetzen. Wenn Sie als Kunde mal eine neue Website sehen, natürlich, sagen wir, das fast dreimal im Jahr haben wir irgendwelche Releases, die Funktionalität reinbringen und vielleicht alle 3 Jahre einen größeren grundsätzlichen Relaunch der Website. Das ist aber, ich sage mal salopp, mehr so Window-Dressing. Das geht nicht unbedingt tiefer in die Architektur rein und beinhaltet auch keinen Lieferantenwechsel. Also insofern das größere Thema, fast so groß wie ein Backend-System wie PSS auszuwechseln. Gut, die Frage wiederhole ich nochmal, hat jemand mal gerechnet, ob es Sinn macht, doch eine totale Integration zu machen oder wie viel es sparen würde? Also wenn die Swiss jetzt auf Amadeus migriert, dann hat ja die Swiss und auch wir haben gewisse Skaleneffekte daraus. Das kann man ausrechnen, das lohnt sich auch, aber dadurch, dass sich die Frage nicht gestellt hat, ob wir sozusagen Brute Force der Swiss aufdrücken können, unsere Systeme oder in dem Fall das Amadeus-System zu nutzen, ist die Frage eigentlich eher müßig. Aus einer IT-Sicht mit 3% der Gesamtkosten einer Airline ist es sowieso kein Make-or-Break-Faktor, wenn da ein bisschen IT-Kosten gespart werden, sondern die Business-Sicht schlägt immer die IT-Sicht. Und wenn Sie im Business sagen können, durch eine Brute-Force-Integration würden wir auch nur 3% Umsatz verlieren, ist das Thema schon tot. Selbst wenn wir das nicht richtig rechnen können. Ja, die Frage, wiederhole ich nochmal, ist, warum ist die Swiss profitabel geworden? Ich meine, die waren ja Konkurs 2001 und hatten dann bis 2004 auch im Grunde Verluste produziert und erst unter den Fittichen des Kranichs sind sie aufgeblüht. Ich muss mal ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand weiß, woran es liegt. Mein Weltbild ist, das hat zum Teil mit der Lufthansa-Integration zu tun, aber ich tue mich schon schwer, Prozentzahlen daran zu setzen. Ein ganz wichtiger Effekt war, dass die Swiss nach dem Konkurs sich ganz neu aufstellen konnte und viele Altlasten einfach loswerden konnte. Beispiel, wir haben keinen einzigen Check-in-Mitarbeiter mehr irgendwo weltweit gehabt, auch nicht in der Schweiz. Wir haben das alles ausgegliedert in eine separate Company, die denen auch nicht mehr gehört hat. Das heißt, sie konnten sämtliche Check-in-Leistungen zu Marktpreisen kontrahieren. Wir haben nach wie vor in Deutschland, ich glaube, 5000 Check-in-Mitarbeiter, die mehr, deutlich mehr bekommen als Marktpreis. Und wir würden zum Beispiel Geld sparen, wenn wir das einfach ausschreiben könnten. Also solche Altlasten hat die Swiss konsequent also abwerfen können. Das hatten sie aber auch schon 2002. Insofern reicht das nicht als einzige Begründung. Der zweite Faktor ist Managementfehler in der Zeit direkt nach dem Konkurs, wo sie gedacht haben, sie werden jetzt ganz schnell wieder so groß, wie sie früher waren, zu stark expandiert. Das ist die Möglichkeit, eine Airline ganz schnell zu ruinieren, zu viele Flugzeuge zu bestellen. Wir warten noch, dass es bei Emirates irgendwann einträgt. Man muss einfach nochmal genug Geduld haben. Und der dritte Punkt ist, natürlich hat es enorm geholfen, den wichtigsten Nachbarn Lufthansa nicht als Konkurrenten zu haben, sondern integriert, gerade was Marktbearbeitung angeht, integriert durchführen zu können. Also Management, gutes Management bei der Swiss, Altlasten weg und Partnering mit Lufthansa, da waren, glaube ich, die drei Effekte, die zu diesem Aufschwung über der Swiss geführt haben. Gut, Frage ist, ob es eine Risikokalkulation gibt für die Migration der Swiss auf zum Beispiel Amadeus. Also gibt es ja zwei Risiken. Einmal das Risiko, dass in der Migration irgendwas schiefläuft, was ein veritables Risiko ist. Und dann, dass man grundsätzlich das falsche System gewählt hat und später, wenn man darauf migriert ist, einem Geschäft verloren geht oder man das Geschäft nicht mehr so entwickeln kann. Das zweite Risiko würde ich mal salopp als Null einsortieren, denn bevor man migriert, macht man ja all die möglichen Spezifikationen und normalerweise ist man so klug, alle Punkte in die Spezifikation reinzuschreiben, die man braucht, um später mit dem neuen System sein Geschäft effizient abzuarbeiten. Das Risiko mal salopp Null. Das Migrationsrisiko selbst ist ein signifikantes. Bei dieser Big Bang Migration von United und Continental hat man es ja gesehen, über ein Jahr, also ein knappes Jahr lang, schlechteste Airline in Amerika im Kundenranking zu sein, das kostet auch Umsatz. Das ist nicht nur unschön in der Statistik, sondern das trägt einem schlechten Ruf im Markt ein. Insofern, das Risiko ist grundsätzlich beträchtlich, seine Backend-Systeme umzuheben. Jetzt in dem konkreten Fall will ich jetzt keine Reklame für Amadeus machen, aber da sind bereits 40 Airlines auf dem System und Amadeus hat eine enorme Erfahrung in der Migration von Airlines, also gerade dieses entscheidende Migrationsmanagement bis in diese Migrationsnacht, das ist ja meistens nachts, das gecutovert wird, das ist generalstabsmäßig durchgeplant, sodass, wenn man sowas machen muss, wenigstens in dem Fall enorm viel Erfahrung beim Provider vorhanden ist. Trotzdem, das Risiko ist nie null. Es kann alles Mögliche passieren. Es kann grundsätzlich schief gehen, dass man zurückrollen muss und dann erst 3 Monate später migrieren kann. Es kann sein, dass Kundendaten verloren gehen, dass Flüge unterbrochen werden, dass Tickets verloren gehen und Kunden am Airport erscheinen und man findet sie nicht im Computer. Das gibt es alles. Aber ich würde das jetzt in dem Fall als beherrschbar einstufen. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die aktive Beteiligung. Nochmal Kompliment an die Musterlösung, aber auch an die anderen, die sich viel Mühe gemacht haben und hervorragend und sich auch schon eine Stelle, prospektive Stelle im Lufthansa-Organigramm gesichert haben. Also insofern Kompliment, schönes Wochenende und noch viel Spaß. Danke.